Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, der dritte Teil unserer Predigtreihe, Wüstenzeiten. In der Passionszeit haben wir gedacht, passt das eigentlich gut? Durch die Wüste gehen, da wo wenig ist, wo man manchmal auch alleine sich fühlt, wo es nicht ganz einfach ist und wo man Zweifel hat, wo es schwierig wird. Wir haben das Volk Israel begleitet, wie es auf dem Weg ist, erst in die Freiheit und dann in der Wüste auf dem Weg zum verheißenen Land. Und es dreht dort so einige Runden. Ganz wichtige Figur an diesem Ganzen ist Mose. Und irgendwie passiert uns das Menschen, glaube ich, ganz leicht, dass wir Mose auf so eine Art Superheld-Fundament oder vielmehr Sockel heben und ihn zu einem ganz starken und ganz mächtigen Führer seines Volkes machen. Aber ich glaube, das ist nicht real. Ich glaube, das stimmt nicht mit dem überein, wie die Bibel ihn uns schildert. Denn sie erzählt auch von seinen Schwächen. Sie erzählt auch von dem, wo er gezittert hat, wo er weiche Knie hatte und wo er an sich selbst gezweifelt hat. Er hat beides. Er hat ganz starke Seiten, aber er hat auch seine Schwächen. Und davon wollen wir heute hören. Das Thema für heute ist gemeinsam stärker. In Wüstenzeiten gemeinsam stärker. Und wir wollen uns das anhand von Mose angucken. Wir starten da gleich mit der Zeit vor der Wüste. Israel ist noch gefangen in Ägypten und Gott hat sich überlegt, mit Mose wird er dieses Volk in die Freiheit führen. Aber Mose ist für alles bereit, bloß er sieht eine Schwäche. Die Schwäche, dass er nicht reden kann. Und jetzt hören wir, wie Mose mit Gott über seine Schwäche spricht.
Und ich lese einmal den Text aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 4, Verse 10 bis 16. Mose aber sprach zu dem Herrn: Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest. Denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Der Herr sprach zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr? So geh nun hin. Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mose aber sprach: Mein Herr, sende, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach: Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi beredt ist? Und siehe, er wird dir entgegenkommen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, er soll dein Mund sein und du sollst für ihn Gott sein. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst.
Liebe Gemeinde, ich finde das super tröstlich, dass Mose diese Schwäche Gott so sagen kann. Die Angst, die er da auch hat vor dieser Aufgabe. Und ich finde, er sieht das wahrscheinlich recht realistisch. Er hat Kapazität, er hat Potenzial, aber er hat eben auch dieses Problem, dass er nicht so richtig reden kann. Und Gott geht darauf ein. Und ich finde, auf eine auch herausfordernde Art geht Gott darauf ein, nämlich, dass er seinen Bruder nimmt, Aaron. Du hast letzte Woche über Aaron und Mose auch gepredigt. Ich weiß nicht, unter Brüdern, Geschwistern, du hast ja auch einen Bruder gehabt, sowas wie Konkurrenz und wer ist jetzt schneller, wer ist besser, wer ist weiter, das gibt's doch, oder?
Ist total blöde und es ist eine wirklich blöde Situation, finde ich, in die Mose reingerät. Jetzt sagt er seine Schwäche und dann sagt Gott zu ihm: Alles klar, ich habe hier deinen Bruder, der kann es besser und der soll reden. Und auf der anderen Ebene finde ich es aber auch cool, wie Gott das löst. Also, dass er sagt, das ist deine Schwäche, aber ich habe hier jemanden, der wird in einem Ergänzungsmodell derjenige sein, der die Sache echt voranbringt. Ihr beide zusammen, ihr könnt das hinbekommen. Allein vielleicht beide nicht so, aber gemeinsam schafft ihr das.
Und ich glaube, das ist so auch Gottes Plan mit dieser Wüste. Man fragt sich ja, wieso sind die 40 Jahre dort durch diese Wüste gezogen? Gott hat da etwas reifen lassen. Und das war ihm vielleicht wichtiger, dieses Reifen innerhalb seines Volkes, als am Ende das Ziel zu sehen. Und zum Beispiel hier, glaube ich, brauchte es bei Mose Demut, sich von seinem Bruder ergänzen zu lassen. Ich meine, das ist schon etwas, was herausfordert, finde ich, so innerlich. Also was wirklich einen zur Größe hin herausfordert. Und ich finde das klasse, dass Mose die gehabt hat. Und ich glaube, darum konnte er stark sein im Gespann mit seinem Bruder zusammen.
Und wir sehen am Ende der Geschichte ja auch, wenn wir die fünf Bücher Mose mal so anschauen, dass ganz am Ende beide daran gewachsen sind. Aber sie müssen durch die Wüste und sie müssen auch durch diese echt schwierige Beziehung hindurch und durch das gemeinsame Wachstum, das gemeinsame Reifen. Ohne wird es einfach nichts. Wäre jeder seinen einzelnen Weg gegangen in seiner Stärke, dann wäre das Volk nirgendwo angekommen und sie wären auch persönlich nirgendwo angekommen.
Und jetzt kommt es noch besser für Mose. Also es ist einmal sein Bruder, der ihm zur Seite steht und der ihn gemeinsam stärker macht. Aber es geht noch weiter. Jetzt kommt noch seine Schwester dazu, Miriam. Wir erkennen alle diese Geschichte, wo Mose dann zusammen mit Aaron sein Volk mobilisiert. Israel zieht durch das Rote Meer und das Meer öffnet sich, das teilt sich. Beim Pharao funktioniert es dann nicht mehr. Und dann sind sie frei. Die, die sie unterdrückt haben, sind nicht mehr über ihnen und beherrschen sie nicht mehr. Freiheit liegt vor ihnen. Und ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass Mose das echt ziemlich gekostet hat. Der war am Ende, nach diesem Durchzug durch dieses Meer, ich glaube auch völlig entkräftet. Der konnte nicht mehr. Und da, wo er jetzt alles gegeben hat und sein Adrenalin im Grunde genommen schon irgendwie in der Kurve jetzt ganz unten war, da kommt seine Schwester. Und was macht sie?
Ja, und Aaron hatte übrigens auch richtig einen zugelegt, denn wir lesen beim Durchzug durchs Meer, dass Mose seine Hände hochhält und als er die Arme nicht mehr oben halten kann, da hält Aaron ihm die Arme, also die kämpfen physisch beide während dieses Durchzugs. Und dann, als das alles passiert ist, kommt Miriam und die hat noch richtig Saft. Wir lesen nämlich im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 20 und 21, da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan, Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt.
Das Reden war das Thema bei Mose und Aaron und hier ist das Thema Motivation. Mose hat keine mehr, Mose hat einfach keine Kraft, aber da kommt seine Schwester ihm zur Hilfe. Ich glaube, Miriam hatte ein ganz feines Gespür dafür, wann Hilfe nötig war. Denn sie war es ja schon, die ihren kleinen Bruder damals in dieses Schilfkörbchen gelegt hatte und ihm das Leben gerettet hat. Also ich glaube, sie war eine Frau, die wusste, wann braucht es jetzt Hilfe? Wann ist der Moment, wo jemand alleine kann und selbstverantwortlich ist? Aber wann ist auch der Moment, wo man unter die Arme greifen muss? Und sie spürte, jetzt ist der Moment für Mose. Und sie hat den Blick gehoben, dem ganzen Volk den Blick gehoben, auf Gott hin, auf Jesus hin. Und sie hat ein Lied angestimmt und dann die Musik dazu. Und sie hat dem ganzen Volk Mut gemacht, auf Gott zu sehen und Gott zu danken und den Blick so zu lenken. Das, was Mose an der Stelle jetzt nicht mehr konnte. Und ich möchte dich mal fragen, gibt es Menschen in deiner Umgebung, die so sind, die das irgendwie schaffen, dir den Blick zu heben? Sie sind kostbar und Gott hat sie dir extra zu deiner Stärkung an deine Seite gegeben. Und andersrum möchte ich dich mal fragen, bist du vielleicht auch manchmal eine Frau oder ein Mann, die anderen zur Stärkung helfen kann, die den Blick heben kann, wo vielleicht Leute in deinem Umfeld den Blick einfach haben sinken lassen und nicht mehr können und einfach das brauchen, dass jemand ihnen so unter die Arme greift?
Auf der Ebene der Begabung sehe ich hier etwas, was mich super bewegt. Das geht mir heute auch so, wo wir hier sind in der Kirche und wir feiern diesen kleinen Gottesdienst und ich höre Jonathan, wie er in seiner Gabe Gott lobt und uns mitzieht, unsere Seele mitzieht, Gott zu loben. Ich sehe diejenigen, die technisch begabt sind, die oben auf der Empore gerade dafür sorgen, dass das alles hier funktioniert. Ich sehe Gerhard, der mit der Kamera etwas aufnimmt und dem Ganzen dient. Und Miriam in ihrer Begabung, in der musikalischen Begabung, zieht alle Frauen des Volkes Israel mit. Sie schafft etwas, was durch Worte nicht zu erreichen gewesen wäre. Sie fangen an zu tanzen. Sie zeigen sich emotional vor Gott. Und das, finde ich, ist eine super wichtige Erkenntnis für uns als Gemeinde. Denn die Unterschiedlichkeit der Gaben führt dazu, dass wir auf verschiedene Weise Gott loben und ihn ehren. Und dass wir emotional auch ausgewogen bleiben. Dass nicht die, die gut reden können oder die etwas gut machen können, alles sind, sondern dass die, die andere Dinge, jetzt mal wegen der Musik beitragen in einem Gottesdienst, dass die wieder Menschen helfen, Gott zu loben und ihn zu ehren. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass die sich hier ergänzen. Drei Geschwister, die sich ergänzen auf sehr unterschiedliche Weise.
Und weißt du was? Das ist doch genau das, was wir auch heute Morgen eigentlich schon erlebt haben. Wir haben versucht, so als Leiter der Gemeinde durch diese Krise irgendwie auch so einen Weg zu finden. Und dann kriegen wir so Mails, dann kriegen wir WhatsApps von Leuten, die eher eine Hirtenbegabung haben. Und die sagen uns, oh, wir müssen mal gucken, dass es jetzt nicht Vereinzelungen gibt und dass Leute jetzt irgendwie nicht so den Mut verlieren. Was können wir tun? Wir hatten jetzt natürlich erstmal diesen Blick für, wie können wir überhaupt mal eine Fahrbahn kriegen. Und jetzt fangen die Hirtinnen und Hirten der Gemeinde an, wie können wir das so arrangieren, dass auch keine und keiner vergessen wird. Und das finde ich super. Und da muss man auch mal sagen, gemeinsam sind wir stärker als Gemeinde gemeinsam. Glaube ich, haben wir auch gute Chancen, durch diese Wüste gut weiter durchzukommen.
Ja.
Wir kommen zum dritten Punkt der Predigt. Aaron, die Schwester Miriam und jetzt kommt auch noch der Schwiegervater ins Spiel. Mose und das Volk Israel ist eine ganze Weile schon unterwegs und zieht so durch das Land immer weiter. Und dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo Mose auch seine Kraft verliert. Wo Mose, das System, was Mose hatte, dass er der war, der für alles Recht gesorgt hat, der Entscheidungen gefällt hat, der sich überlegt hat, wo es längst geht. Irgendwann ist er überlastet und sein Schwiegervater kommt, Jethro. Der guckt sich das erstmal an und sagt so, ey Mose, super, wie du das hier alles machst. Dann trinken sie noch ein bisschen was zusammen, essen schön zusammen und gehen schlafen. Und am nächsten Tag, da muss Mose schon früh aufstehen, denn es gibt viel Beschwerde, es gibt viel Probleme, Konflikte innerhalb des Volkes. Und er ist der Superheld, der das jetzt alles lösen soll. Und der Superheld ist am Ende. Aber da nimmt ihn sein Schwiegervater, ein weiser und kluger Mann, zur Seite und er gibt ihm Rat.
Wir lesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 18, ich lese mal ab Vers 17. Sein Schwiegervater sprach zu Mose, es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer, du kannst es allein nicht ausrichten. Aber gehorche meiner Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bring ihre Anliegen vor Gott und tu ihnen die Satzungen und Weisungen kund, dass du sie lehrst, den Weg, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinn feind. Die setze über sie als Oberste über 1000, über 100, über 50 und über 10, dass sie das Volk allezeit richten. Nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen, alle geringeren Sachen aber sollen sie selber richten. So mach dir es leichter und lass sie mit dir tragen.
Könnt ihr dieses Gefühl verstehen oder diese Situation von Mose? Er gibt alles, er hat seine Ärmel wirklich hochgekrempelt bis zum Anschlag und er ist verantwortungsbewusst. Er hat ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Er stellt sich dieser Aufgabe und er kämpft und kämpft, Tag für Tag. Und da kommt dieser Schwiegervater, Gott sei Dank. Denn Mose war so in seinem Film drin. Ich glaube, dem war das alles zu nahe gekommen und ich glaube, er hat selber das nicht mehr geschafft, eine Distanz dazu zu finden. Wie gut, dass dieser Schwiegervater kommt und ihn zur Seite nimmt und ihm eine Distanz gibt zu der Sache. Mose selber hat das, glaube ich, nicht mehr gekonnt. Und weise sind wir, wenn wir das zulassen, dass Menschen kommen und uns immer mal eine Distanz geben. Gott hat uns extra ja den Feiertag gegeben. Einen Tag in der Woche, um Distanz zu haben zu dem, was wir sonst so tun, weil es einfach uns verstrickt, weil es uns einfach gefangen nimmt. Und dazu möchte Gott uns immer wieder Distanz schaffen. Manchmal durch so einen freien Tag, manchmal aber auch durch einen Menschen. Man könnte jetzt sogar sozusagen so weit gehen, zu sagen, vielleicht ist dieses Ganze, dass wir jetzt alles runterfahren müssen in dieser Corona-Wüstenzeit, wie ich das jetzt mal nennen möchte. Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, mal Abstand für dich zu kriegen, einfach mal den Reset-Knopf zu drücken und zu sehen, was ist eigentlich das Existenzielle? Worum geht es eigentlich? Was ist eigentlich wirklich der Kern in deinem Leben?
Dazu sagte heute ein Kirchenvorsteher am Telefon etwas wirklich Kluges zu mir. Und das habe ich mir gemerkt und es hat mich total berührt. Er sagte, er hat seinen Mitarbeitern gesagt, nehmt doch diese Situation mal, wie wenn 2,5 Meter Schnee liegen oder vielleicht auch 3 Meter Schnee gesagt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Eine erzwungene Situation, die dich aber dahin führt, dass du jetzt die Dinge tun kannst, vielleicht sogar tun musst, die sonst so liegen bleiben. Da kannst du zu Hause mal alles aufräumen. Wenn du zu Hause arbeiten darfst, dann nimm dir doch einfach Zeit. Dann kannst du dir zwischendurch auch einen Tee kochen. Was du vielleicht bei der Arbeit nicht so tust, weil du denkst, oh, mein Chef ist hinter mir her, das ist jetzt möglich. Es führt uns auch in eine Isolation, ja, aber es ist vielleicht auch eine Chance darin, dass wir mal ruhiger werden, einen Schritt zurück machen. Und das übrigens tut Jitro hier für seinen Schwiegersohn Mose. Er sagt ihm, jetzt darfst du Pause machen. Lass dir helfen. Du musst nicht die ganze Zeit immer ein und noch ein und noch ein abfertigen. Es ist richtig so eine Art Geschäft geworden, dass Mose Menschen hilft, denen er ja helfen soll, wenn sie einen Streitfall haben oder so. Und er fertigt sie ab und nach und noch ein und noch ein und noch ein und es wird immer schlimmer. Und er sagt Jitro, jetzt mach doch mal Pause. Und ich bin da bei dir, Lutz. Vielleicht ist diese Situation auch so etwas wie eine erzwungene Pause für uns als Gemeinde. Ich habe gespürt, als wir hier reingekommen sind, eine Not, also ich spüre einen Mangel. Ich spüre, dass mir ganz viel fehlt. Ein Gottesdienst so zu feiern, finde ich irgendwie auch eine Mühe. Aber ich habe auch gefühlt Wertschätzung, tiefe Wertschätzung für das, was wir sonst haben. Und das zum Beispiel ist ein Gefühl, das kommt jetzt noch mal viel, viel tiefer bei mir hoch. Und das hat mit der Zwangspause zu tun. Es ist mir genommen. Ich werde morgen richtig traurig sein. Ich werde heute am Sonntag, wenn ihr es anschaut, werde ich traurig sein, dass wir nicht zusammen sind. Aber ich spüre auch tiefe Wertschätzung für die Gemeinschaft, die wir sonst sind. Wenn wir hier zusammen sind, das gehört für mich zu dem Schönsten in meinem ganzen Leben. Und das kommt auch durch diese erzwungene Pause, von der Jitro für seinen Mose redet. Er sagt ihm, mach mal Pause.
Und es geht noch weiter. Mose beherzigt diesen Rat. Und er setzt das um. Ich finde das auch wieder groß von Mose. Also Mose hat nicht für alles die Lösung, aber er hat eine Größe. Er hat die Größe, sich begleiten zu lassen. Von Menschen, aber auch von Gott. Und das ist, glaube ich, das, was für Mose das Wichtigste ist, durchzuhalten. Zu wissen, er ist nicht groß, aber der Gott, mit dem er durch diese Wüste geht, der ist groß. Und der Gott, dein Gott, der mit dir jetzt durch die Wüste geht, ist auch ein großer Gott. Größer als du und an ihm kannst du dich festhalten. Interessant ist, dass Mose diesen Weg nicht fertig kriegt selber, diesen Weg durch die Wüste. Also man könnte ja so denken, so Hollywood-mäßig, am Ende großes Happy End, Mose schafft die Wüste und dann das verheißene Land, das Ziel wird erreicht. Mose darf das zwar so sehen und erahnen, aber es ist dann wieder noch ein anderer Mensch, Josua nämlich, der diesen Auftrag erfüllen wird, der das Ding zu Ende bringen wird und der sozusagen die Frucht auch sehen wird und es genießen wird, dort den Einzug in das neue gelobte Land. Josua wird ausgerüstet, diesen Weg zu gehen, den Mose nicht bis zum Ende gehen wird. Es ist, glaube ich, auch nicht unbedingt so, das lese ich jedenfalls nicht in meiner Bibel, dass ich sagen kann, jeder Christ, jede Christin, egal in welcher Wüste sie einmal ist, es gibt immer ein Ende der Wüstenzeit und dann ist wieder alles super. Ich verstehe es eher so, dass es immer wieder Wüstenzeiten geben wird. Dann gibt es wieder Oasen und dann gibt es wieder dieses Wissen, Gott ist mit dir, aber dann gibt es auch immer wieder neu diese Phase im Leben, wo du fühlst, oh, jetzt fühlt sich das wieder nach Wüste an. Aber er ist immer mit dir und er ist immer da und er gibt dir Josua an die Seite. Lars, weißt du, was Josua heißt auf Griechisch?
Ich habe nicht einen Hauch, eine Ahnung.
Okay, das ist...
Hast du mich mal richtig erwischt.
Das ist jetzt echt fies, ich meine, weil das jetzt hier quasi so live ist. Das heißt Jeshua und Jesus, Jeshua, ist ein Wort. Also für Mose, das, was Mose nicht schafft, bringt Jesus, Jeshua, Josua für ihn zu Ende. Ich finde das super. Weil wenn ich so denke, was schaffe ich alles nicht so ganz richtig in meinem Leben? Das ist eine Menge. Oft ist es so, dass ich Dinge nicht ganz fertig kriege oder sie so ideal sind, wie ich mir das eigentlich wünsche. Perfektion ist etwas, was es eigentlich ganz oft gar nicht gibt im Leben. Aber es gibt Jesus. Es gibt Jesus und der ist der, der den Weg vollendet. Der den Weg zum Ziel bringt, auch wenn ich es nicht schaffe. Und ich habe dazu ein unglaubliches Video gefunden oder eine unglaubliche Szene, die in der Olympiade 1992 in Spanien passiert ist. Barcelona, 400 Meter Lauf, ein Engländer, Derek Redmond heißt er, hat die ganze Zeit dafür trainiert und dann passiert ihm Folgendes. Mich hat das angerührt, wie dieser Vater kommt und seinen Sohn in das Ziel bringt. Und liebe Gemeinde, liebe Einzelner, liebe Einzelne, liebe Gesamtgemeinde, das ist das, was Jesus für uns tut. Er ist der, der uns zum Ziel bringen wird. Und wenn wir humpelnd gehen werden und wenn wir schwach sein werden und wenn diese Wüste wirklich hart ist für uns, geht er nicht von unserer Seite, sondern er wird kommen und uns stützen und uns begleiten. Und das ist das, was Mose stark gemacht hat, dass sein Gott an seiner Seite war und ihn begleitet hat. Jetzt könnte man fast Amen sagen. Wir haben noch so einen fünften Punkt hier, Lars. Ja. Den Punkt, gemeinsam stärker in der jetzigen momentanen Situation.
Und da haben wir darüber nachgedacht, was es eigentlich für uns heißt als Gemeinde, wenn wir mal das Bild von Mose und Aaron nehmen, von Miriam und von Josua, der am Ende fertig macht, was Mose nicht schafft, nämlich der das Volk dann wirklich über den Jordan führt in das gelobte Land. Und da haben wir gedacht, wenn wir dieses Ergänzungsmodell mal anwenden auf uns als Gemeinde, da mal so drüber nachdenken, da sind wir auf ganz viele Punkte gekommen. Die werden wir jetzt nicht mehr alle bringen, aber ein paar Gedanken wollen wir noch mit euch darüber teilen. Das eine, was uns sofort aufgefallen ist, da waren wir uns in einer Sekunde einig, ist, dass wir unsere Gemeinde sehen als einen Ort, an dem wirklich viele Menschen sind, die sehr eigenständig sich selbst organisieren und Dinge machen, die andere gar nicht wahrnehmen. Also wir wissen manchmal, auch wir als Pastoren, wissen manchmal gar nicht, was ihr alles in der Gemeinde so auf die Beine stellt. Und da haben wir gefühlt, dieses Ergänzungsmodell, unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Menschen, die etwas auf die Beine stellen, was andere gar nicht gekonnt hätten, das zeichnet unsere Gemeinde sehr aus. Und wir erkennen, dass in so einer Situation wie dieser jetzt, also wo zentrale Veranstaltungen nicht angesagt sind, wo das Treffen aller nicht mehr angesagt ist, weil wir ja tatsächlich das Infektionsrisiko dämmen wollen. Wir wollen ja nicht, dass sich immer mehr Leute anstecken. Wir wollen da wirklich beitragen zur Eindämmung des Virus. Da ist es aber so, dass wir wissen, dass ihr als Gemeinde tätig seid und eigene Wege wisst, eigene Wege findet auch, miteinander in Kontakt zu sein, auch wenn ihr euch körperlich nicht trefft. Und da haben wir großes Vertrauen, dass ihr als Gemeinde das sehr, sehr, sehr viel besser könnt, als es von uns jetzt oder von Kirchengemeinderat oder von den Hauptamtlichen insgesamt oder so organisiert werden könnte. Das macht ihr hundertprozentig sehr viel besser, als wir es hier könnten.
Und das ist sicherlich nicht einfach, gemeinsam stärker in einer Situation, wo man den körperlichen Kontakt nicht so haben soll. Und wie geht gemeinsam stärker? Wir glauben, dass ihr die besten Ideen dafür habt. Und wir glauben, dass ihr einen guten Weg finden werdet.
Was uns Sorgen macht, eigentlich hauptsächlich Sorgen macht bei dieser ganzen Sache, ist, dass wir wissen, dass es in unserer Gemeinde nicht wenige Menschen gibt, vielleicht auch gerade unter den Älteren, die zum Beispiel diesen Gottesdienst jetzt nicht verfolgen, weil sie den Internetzugang so gar nicht haben oder ihn nicht benutzen mögen oder sich dazu nicht in der Lage fühlen. Wir haben Zettel an die Tür gehängt hier bei der Kirche, weil wir die Befürchtung haben, dass Menschen das gar nicht mitbekommen haben, dass der Sonntagsgottesdienst jetzt ausfällt. Und wir haben uns gefragt, wie eigentlich damit umzugehen ist, weil wir ja auch in unserer Gemeinde, wenn man mal ehrlich ist, gar nicht mehr alle kennen. Wir sind nicht eine Dorfgemeinde mit 80 Leuten, sondern wir sind so viele, dass wir uns immer fragen eigentlich, ob nicht da auch Menschen sind, die keiner sieht. Und wir haben uns gefragt, was unsere Rolle dabei sein kann und auch was eure Rolle dabei sein kann.
Genau, und vielleicht kannst du eine Miriam sein, vielleicht kannst du ein Aaron sein oder ein Jethro. Und Gott möchte dich in dieser Wüstenzeit auch gebrauchen für die, die es nötig haben. Amen.
Amen.